Hi, ich bin Pascal. Ich bin Mediator aus der Schweiz. Das ist der französisch- und deutschsprachige Podcast Perspektive de Médiation. Wir haben spannende Gäste, berichten über Neuigkeiten und diskutieren verschiedene Themen und Ansätze der Mediation und Konfliktbearbeitung. Es würde uns sehr helfen, wenn du diesen Kanal abonnieren und unsere Video liken könntest. Vielen Dank dafür. Los geht's! Hallo Gernot, wie geht's dir heute?
Hallo Pascal, mir geht's sehr gut, immer wenn ich mit dir vor dem Bildschirm sitze.
Das ist nett, beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, freut mich, hier ist heute das dritte Mal, glaube ich, ne?
Ja.
Wir haben ein paar Themen, die wir festgelegt haben. Heute ist das dritte Mal. Vielleicht stelle ich dich zuerst vor. Gernot Barth, Professor bist du, also akademisch und hauptsächlich auch praktisch in der Mediation tätig, seit über 20 Jahren jetzt. Du bist auch Ausbilder und tätig für ICOME, Institut für Kommunikation und Mediation, sowie Steinbeis Mediation. Und ja, vor allem auch Herausgeber von Die Mediation, der Zeitschrift. Oder wie nennst du das? Eine Revue, eine Zeitschrift, ein Magazin? Wie nennst du das? Magazin, Zeitschrift?
Wir nennen es Fachmagazin.
Fachmagazin.
Man kann es auch, wir überlegen gerade, ob wir es in Zukunft nicht Ratgeber nennen. Weiß manche, wir würden inhaltlich nichts ändern. Aber das Eigenartige ist, finde ich, dass Fachmagazin schon ein bisschen abschreckt. Es ist nicht so, weißt du, dass jeder Mensch sich das gern kauft, so Fachmagazin.
Das stimmt, ja. Ich glaube, es spricht eher ein spezialisiertes Publikum an, ja. Das kann man so sagen, ja.
Na, vielleicht, wenn wir das noch so einfließen lassen, ich finde, wir sind ja Menschen, also ich mit dieser Zeitschrift, und wir möchten eigentlich nicht nur die Mediatoren ansprechen oder mittlerweile auch Supervisoren, dafür haben wir die Zeitschrift jetzt auch ein Stückchen umgestaltet, sondern wir möchten ja jedem, der irgendwie in Konflikte verwickelt ist, dass er aus dieser Zeitschrift was mitnehmen kann. So ähnlich ist es ja jetzt bei uns. Wir sprechen ja jetzt, wenn wir jetzt über Konfliktmanagementsysteme reden, da sprechen wir ja nicht primär oder nur die Mediatoren an, sondern wir möchten ja faktisch Führungskräfte ansprechen, Unternehmenslenker, die vielleicht wenig Ahnung von Mediation haben, aber die von Konflikten betroffen sind. Und für die müssen wir eigentlich, was erzählen. Also grundlegend bin ich der Meinung, die Mediationsszene, die fokussiert sich so stark immer auf sich selbst, also selbstreferenziell das Ganze, statt nach außen zu gehen und die potenziellen Kunden anzusprechen und denen zu zeigen, ey, wir brauchen, uns könnte da brauchen, also die abzuholen sozusagen.
Kann ich bestätigen, ne? Da gibt's ein schönes Beispiel aus dem Marketing, wenn ich mir die kleine Diskretion erlaube. Also wenn du quasi sagst, weil wir sagen, wir machen Mediation, also viele Leute sagen, wir machen Mediation so in der Werbung, aber der Kunde will ja nicht wissen, was ich mache, sondern was er davon hat, ne? Und so das Bild ist, so wenn du so eine Bohrmaschine zeigst, sagst du, ja, wer hat so eine Bohrmaschine zu Hause? Und dann einige, ja, ich, andere nicht und so. Und dann sagst du, ja, wer hat immer schon davon geträumt, so eine Bohrmaschine zu Hause zu haben? Ja, niemand, ne? Aber dann zeigst du das Loch in der Wand und sagst, ja, eigentlich geht es ja darum, ne? Die Bohrmaschine ist ja nur das Mittel zum Zweck, ist wie die Mediation. Es geht ja darum, was mache ich mit dem Ding? Dann hast du das Loch in der Wand und dann geht es noch einen Schritt weiter, hast du das Bild, das du aufhängst, ne? Geht ja nicht nur um das Loch, es geht ja auch noch darum, was machst du denn mit dem Loch, ne? Du hängst da ein schönes Bild auf. Und eigentlich müssen wir das Bild verkaufen, nicht die Bohrmaschine.
Ja.
Aber ja, gut. ja, schön. Heute sprechen wir über den Aufbau von Konfliktmanagementsystemen in Unternehmen. Wir haben das letzte Mal über innerbetriebliche Mediation gesprochen. Also das ist quasi so eine logische Folge davon. Also innerbetriebliche Mediation als, kann man glaube ich sagen, so punktuelle Intervention bei einem spezifischen Problem. Und die Idee ist ja auch, dass man das Ganze systemischer und längerfristiger aufbauen kann. Aber vielleicht willst du noch mal ein bisschen ausarbeiten, warum und wieso soll man überhaupt Konflikte angehen in Unternehmen?
Das Grundlegende, wenn wir über Unternehmen reden, ist ja das Grundlegende, Unternehmen haben den Zweck, Profit zu machen. Und mal systemisch gesprochen, wenn sich ein Unternehmen nicht darum kümmert, Profit zu machen, dann geht es zugrunde. Ne? Das ist der Sinn. der Sinn von Unternehmen in der Gesellschaft, in der wir jetzt eben leben, und ich würde gerne den Realitätsbezug eben haben. Es geht um Profit und Gewinn. Und Konflikte in einem Unterne innerhalb eines Unternehmens reduzieren ab einem bestimmten Level die Effizienz der Kooperation und damit des Outputs eines Systems.
Kostet viel Geld, ne?
Kosten einfach viel Geld. Und die meisten Unternehmen schauen derzeit noch darauf, wie viel kostet mich meine Rechtsabteilung, beziehungsweise ja, sozusagen. Und wir wollen jetzt darauf gucken, ob man nicht in einem Unternehmen noch andere Kostenfaktoren hat, die ein bisschen weicher sind, aber die in der Regel, wenn man genau hinguckt, noch viel mehr kosten. Und dann kommen wir dahin. Natürlich, wenn es Menschen geht, es auch besser, wenn sie nicht in eskalierten Systemen arbeiten müssen. Es hat auch eine Kundenbindung, also eine Mitarbeiterbindungsfunktion, und es hat auch eine gewisse Kundenbindungsfunktion, wenn man das nach außen sich anschaut.
Ja.
Und wie
Hatte
wir
gerade
Carsten, sorry,
kurz noch.
zwei Sätze. Wie fand Carsten vor? Wir haben ja auch mal darauf geschaut, dass im Abendland, in der individualisierten Gesellschaft, in der stark individualisierten Gesellschaft, Konflikte auch zunehmen und wir im eskalierten Zustand sind und also im höher eskalierten Zustand, und aus diesem Grunde bräuchten wir schon Konfliktmanagementsysteme.
Ja, ist eigentlich so das Tool für die heutige Zeit, ja. Ich wollte nur sagen, ich habe gerade, wir sprachen über das menschliche Leiden, und ich glaube, das ist mindestens ebenso wichtig wie die Kosten und die finanziellen. Ich hatte gerade jetzt heute Morgen Gespräch mit jemandem, der hat auch, es ist jetzt 2, 3 Jahre zurück, aber das hat ein richtiges Trauma hinterlassen, also ein schwerer Konflikt in der Firma, und ja, eigentlich die ganze Firma ist quasi implodiert, ne, und ja, also ich kann gar nicht alles erzählen, das war so ziemlich krass. Also, und dann Leute brauchten psychische Unterstützung für eine Weile und so. Also ja, wegen einem Konflikt nur eine Person. Ja.
Das gehört ja alles zu so einer Geschichte dazu, ne? Dass man da nochmal im Unternehmen vielleicht nochmal Therapeuten reinhauen muss. Bestimmt wichtige Mitarbeiter müssen in die Therapie gehen. Also das gibt es ja dann auch alles. Und das kostet. Also Krankenstand ist der Oberbegriff, ne? Aber das ist eigentlich letztlich auch stark mit Konflikten innerhalb des Unternehmens zu tun hat. Das ist vielen nicht so bewusst.
Ja. Ja, also ein Ansatz ist quasi dann, wenn ein Konflikt da ist, dann, ja, dann ruft man einen Mediator, wie man einen Doktor rufen würde, einen Arzt. Aber das ist ja immer dann reaktiv, ne? Das Problem ist eigentlich schon da. Und das ist natürlich gut, wenn man das macht und nicht den Konflikt noch weiter eskalieren lässt, aber es geht noch besser, ne?
Genau, und diese Grundidee, die wir heute ein bisschen entwickeln und entfalten wollen, ist ja, dass man einfach schon mal prophylaktisch, also Konflikte sind sowieso immer da. Man sollte nicht glauben, es gibt Unternehmen, wo es die nicht gibt. Man will sie bloß nicht richtig sehen. Und dass er faktisch prophylaktisch oder interventionsmäßig ein System einführt, dass Konflikte da stärker, schneller wahrnimmt und damit auch eine Kulturveränderung hervorruft im Unternehmen. Und letztlich ist das Angebot eingebettet in der Organisationsentwicklung des Ganzen, wenn man von Konfliktmanagementsystem spricht. Und das bedeutet, gibt ja, also wenn es viele Konflikte gibt, die die Effizienz beeinträchtigen, dann sollte man immer vor Augen haben, es gibt so einen schönen Spruch im Deutschen, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Das heißt, man muss ganz oben anfangen. Dort muss im Vorstand, in der Geschäftsführung, dort muss ein Konsens herrschen zu dem, was man will. Und das muss von vielen getragen werden. Also man sagt so von den Zahlen her, dass zwischen 40 und 60% der Führung eines Unternehmens diese Idee auch tragen, dass man ein Konfliktmanagementsystem einführt. Und dazu gehört dann wiederum auch, dass man mal in der Führung sich dessen bewusst wird und sich auch mal gemeinsam an einen Tisch setzt, mit einem vermittelnden Dritten sozusagen oder Supervisor, wie auch immer, um zu schauen, wie gehen wir denn miteinander um? Und
ja, weshalb sagst du 40-60%? Also
das ist mal, das ist mal in der Organisationsentwicklung erhoben worden, wenn ich ein System, wenn ich System wirklich verändern will, entwickeln will, dann müssen so viele in der Führung das mittragen. Weil sonst stellen,
okay.
Ansonsten stellen, das merken ja die Mitarbeiter, wenn sich jemand hinstellt in einem Vortrag, in einer Belegschaftsversammlung und sagt, jetzt, wir wollen ja jetzt in Zukunft mal besser miteinander umgehen und damit wir, und damit unsere Zahlen auch noch besser werden, und alle wissen, wenn die Geschäftsführung ihre Sitzung macht oder der Vorstand, da gibt's unheimlich viele Konflikte und die werden nicht ausgetragen, die werden unter einer Decke gehalten und vieles läuft im Unternehmen nicht, weil oben nicht klar kommuniziert wird.
Okay, also es geht generell um die Einführung von neuen Systemen, nicht jetzt spezifisch Mediation, das fällt einfach in denselben Rahmen, ne? Okay, ja.
Das wäre ja das Wichtige nochmal, ne, dass es hier nicht verstanden wird. Es geht nicht um, dass die Mediatoren ihre Methode promoten wollen, sondern es geht um eine Zusammenarbeit vieler Interventionstechniken und Personen, um reibungslosere Abläufe zu gestalten. Und dazu gehören immer Menschen. Und das ist kein technischer Prozess. Den kann man da ein bisschen nochmal abkoppeln. Es geht immer um Menschen.
Ja. Wenn wir schon beim Vorstand sind, also es braucht mindestens 40-60%, die das mittragen, damit das Sinn macht und damit die Transformation wirklich stattfinden kann. Und heißt das dann auch, dass dann quasi die Verantwortung dafür muss ja auch im Vorstand angesiedelt sein? Weißt du, man kann auch sagen, okay, das delegieren wir dem HR, das delegieren wir da und dann ist das so auf einer unteren Stufe. Glaubst du, das braucht im Vorstand oder in der Direktion, also auf mindestens auf halt höchstmöglicher Stufe, eine Zuständigkeit oder eine, wie würdest du das ansiedeln jetzt vom quasi vom Willen her, von jemandem, der da überzeugt ist, der das trägt, ne, dass man das nicht einfach so sagt, ja, da HR macht irgendwas und sollen die mal machen. Ne?
Also gibt es auch definitiv eine Stabsstelle oder eine Stelle am Vorstand. Und die dann auch relativ unabhängig agiert, die sich um dieses System auch kümmert. Definitiv. Dazu gehört ja auch Macht. Ne? Also man muss bei diesem System erstmal grundlegend sagen, wir brauchen ein Konzept, also wir brauchen fachliche Promotoren, die sich auch so und so soll es laufen. Wir brauchen Prozess, also wir brauchen Personen, die diese Prozesse managen und wo wir jetzt gerade sind, der Aufbau eines solchen Systems braucht Macht. Also dann, es muss Personen geben, die das durchsetzen dürfen und Entscheidungen fällen. Das meine ich, da braucht man eine große Unterstützung, weil es ist eine Kulturveränderung.
Ja.
Und diese Kultur muss im Vorstand sich verändern. Es muss durch alle Ebenen letztlich gehen und oben anfangen, damit es glaubhaft ist.
Ja. Ja, was hast du da für Erfahrung gemacht? Wenn das ist immer der schwierige Punkt. Ne? Es ist immer so, man kann einen Prozess einführen, das ist dann sowas ein bisschen technisches, ja, jetzt überhaupt nicht abwerten, das braucht es ja. Aber dieser Kulturwandel, der muss von oben kommen, sagst du, aber nachher konkret, also wie realisiere ich das? Mache ich da Workshops oder muss da quasi eben der Vorstand das vorleben oder wie kriegt man so einen Kulturwandel hin zu mehr Offenheit für das konstruktive Angehen von Konflikten?
Also idealtypisch braucht man erstmal jemanden, der dem Vorstand das vorträgt und schmackhaft macht und dass der Vorstand sagt, das kann uns bei unserer Aufgabenerfüllung helfen. Und Und wenn das geschafft ist, also dann geht man weiter und nochmal sozusagen, wie gesagt, auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, Strukturen zu entwickeln. Und die andere Ebene ist, so langsam die Kultur zu verändern. Also dann geht's da so Workshops mit Führungskräften, Abteilungsleitern, wie auch immer, mit denen erstmal zu arbeiten, wie man Konflikte angehen kann. Mhm. Da würde, wenn sie entstehen und dass man sie auch erkennt. Mhm. Und aus meiner Erfahrung muss man aufpassen, dass man das nicht zu kurz macht. Also so, jetzt machen wir mal einen Tag. Da erzähle ich Ihnen mal genau, wie man Konflikte erkennt und was man dann macht mit dem, wie man dann redet. Aus meiner Sicht ist das viel zu kurz. Also das kann ein Top-Vortrag sein, ein Top-Tag. Da raucht einem der Kopf und sagt, ich habe so viel gelernt heute. Das Entscheidende ist nicht das Kognitive, sondern wir brauchen dann auf Dauer in einem System eine Veränderung der Haltung. Und das geht nicht einfach über die Kognition. Das heißt, man muss üben. Also ich mache es mal ganz einfach. Mal zwei Tage trainieren, Input. Dann muss mal ein Monat vergehen oder sechs. Man sagt so, in sechs Wochen ist es die günstigste Zeit, dass man was arbeitet, was ausprobiert. Ja. Da muss man sich wieder treffen und dann muss man wieder einen Tag nochmal sitzen und praktisch Supervision machen. Und das wird meines Erachtens viel zu stark vernachlässigt, es gibt viele Unternehmen, die machen so Konfliktseminare. Ja. Aber meine Erfahrung zu kurz.
Ja, und ich glaube, der Grund ist wahrscheinlich, weil die persönliche Erfahrung sehr wichtig ist. Weil so in einem Tag Schulung hört man vieles, sagt man, ah ja, super, und habe ich nie so gesehen. Und da kann man auch, kann man viele Dinge bewusst werden. Aber ist ja auch so ein bisschen in der Mediationsausbildung so. Also bei uns in der Schweiz, die anerkannten Ausbildungen von der Föderation, die dauern mindestens 18 Monate. Und ich glaube, weshalb das so wichtig ist, ist, weil über diese Zeit, und das ist die Anzahl Schulungstage, die kannst du auch viel kürzer reinpacken, aber über diese Zeit machen die Leute sehr viele Erfahrungen in ihrem Leben, auf der Arbeit, in der Familie. Und dann plötzlich machen diese Tools Sinn. Dann plötzlich merkst du, da hast du dann wieder Referenzen mit, was du im Kurs gelernt hast, du bringst was mit. Und so, glaube ich, deshalb ist auch das immer eine Persönlichkeitsentwicklung, ne?
Ja, und bitte, es geht einfach um eine Haltung, dass ich eine andere Haltung entwickle. So zu Konflikten schlechthin und damit auch zu den Menschen, die sie austragen. Dass es mir gelingt, ein bisschen mehr Distanz zu bekommen. Und neben den Indikatoren für Konflikte, ne, die ich dann auch besser erkennen kann.
Ja. Und ich glaube auch der Führungsstil ist sehr wichtig, ne? Wie geht man um was ist die Fehlerkultur? Ja. Wenn man mir jedes Mal auf die Finger klopft, wenn ich was falsch mache, ne, dann hat man auch keine Motivation oder hat man auch Angst, ne, irgendwie Probleme zu benennen, Konflikte zu benennen.
Ja. Also man kann schon gut sehen, das geht sehr tief rein in die Unternehmenskultur. Hat sehr, sehr viele Facetten. Also das eine ist so Schulung, Training von Führungskräften, wo man schauen muss, wo setze ich es auf. Und das andere wäre dann nochmal zu schauen, wie schaffe ich eine Struktur im Unternehmen jenseits dessen, also die dann innerhalb der Struktur wahrgenommen werden kann, was nicht gut läuft, wo Konflikte eskalieren. Also einerseits die Führungskräfte sollten sich verändern, andererseits wir brauchen Struktur, so etwas wie Konfliktanlaufstelle, wir haben gefunden, war das mit einer Stabsstelle oder ein Gespräch, kann nur eine Person sein, das reicht auch, kann auch ausreichen. Und dann geht es, also die nächsten Schritte, wenn ich systematisch was einführe, dass ich dann sage, so, jetzt schauen wir mal, was ist schon. Also mindestens in Deutschland gibt es da schon sehr viel, Menschen, die sich um Konflikte kümmern. Da muss man erst mal schauen, das muss man mal eruieren. ich nehme einfach mal Betriebs- und Personalräte, die möchten das gerne machen, ist auch ihre Aufgabe. Dann haben Betriebsärzte, die wird ja auch sehr, sehr viel herangetragen. Und vielleicht gibt es schon die eine oder andere Vertrauensperson, die da noch dabei ist, schon immer.
Coaches oder so. Ja.
Und die müssen natürlich erstmal alle erfasst werden, weil das ganz Wichtige ist, wenn man so etwas aufbaut, dass nicht Konkurrenz entsteht zwischen den verschiedenen.
Mhm.
Also ich mach's mal an einem Beispiel. Wir wollten mal in einem Unternehmen aus der Regierung ein Konfliktmanagementsystem aufbauen. Es scheiterte am Ende daran, dass sich die an verschiedenen Standorten die Mitarbeiter darum gedrängt haben, die erste Ausbildung dafür mitzumachen. Und der Betriebsrat große Probleme hatte. Der Betriebsrat wollte auch noch mitmachen. Dass sich so viele, sie hatten keine Kriterien gefunden, wer darf jetzt daran teilnehmen.
Mhm.
Das heißt, es war nicht gut aufgesetzt. Da waren wir auch nicht in der Führung, das waren nochmal andere. Und das heißt, Konkurrenz ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte, dass man da aufpasst. Man nimmt verschiedenen Personen etwas durchaus weg, was ihre Identität ausmacht.
So. Mhm.
Und deshalb ist es das Gemeinsame in den Vordergrund zu stellen.
Mhm.
So, und die Rechtsabteilung habe ich jetzt auch vergessen, ne? Die gehört ja auch noch dazu. Wenn auf einmal viele Konflikte anders gelöst werden sollen, könnte die Rechtsabteilung sagen, ja, was wird denn aus uns? Wie viele Stellen fallen gegebenenfalls weg?
Ja.
Wir haben solche schönen Prozesse geführt. Ein ganzes Jahr lang Kommentar oder so. Es geht dann. Bekommen wir gar nicht mehr. So.
Ja, genau. Dann fallen ja potenziell Stellen weg und Prozesse, ne, was ja auch nicht unbedingt schlecht ist, ne? Für die Firma als Ganzes.
Als Ganzes, ja.
Also das wäre dann quasi eine zusätzliche Stelle, so eine Anlaufstelle oder vielleicht besser noch eine Koordinationsstelle, auf die Personen, die Angestellten direkt zugehen können, die aber auch so ein bisschen koordiniert, was läuft sonst so mit all den Stellen, die du genannt hast. Und allenfalls von da auch, ja, die zu unterstützen, nehme ich an, oder allenfalls auch quasi dann Fälle weitergeleitet zu kriegen.
Hm. Ich brauche mindestens also eine Storyline. Also man muss in einem Unternehmen verbreiten, über das Intranet, wenn es eine Zeitung gibt, darüber, warum und was passiert jetzt. Und dann schauen wir auf der Ebene, was haben wir? Wir bilden vielleicht Konfliktlotsen aus. Also die wissen, die angesprochen werden können. Das müssen wieder Vertrauenspersonen sein, die sagen, aha, hier kommt jemand, hier können wir jetzt das Verfahren anwenden. Vielleicht reicht auch ein einfaches Beratungsgespräch und nicht gleich eine Teamsupervision oder Mediation oder ein Coaching. Vielleicht kann ich das auch gleich mal machen.
Ja.
Also auf der Ebene muss etwas passieren. Und dann haben wir faktisch interne Konfliktlöser und vielleicht sehr früher eskalierte Konflikte, auch externe Konfliktlöser, Bearbeiter.
Ja.
Ich finde es auch ganz toll, wenn es ein Unternehmen sich getraut, außerhalb des Unternehmens eine Stelle anzusiedeln, die dann, nehmen wir mal an, wir haben sowas wieder schon gemacht, außerhalb des Unternehmens, und diese Stelle, diese Telefonnummer, die wird überall publiziert, weil es gibt Konflikte, die möchte man nicht mal zum Vorstand eskalieren, oder man weiß nicht, wen man überhaupt anspricht, dass man da nach außen gehen kann.
Naja. Ja, und ich habe auch schon öfters gesehen und gehört, dass es halt schon einfacher ist, extern jemanden zu kontaktieren, je nach Fall natürlich, aber Ja, weil man ist dann halt intern, die Person hat vielleicht sonst noch Aufgaben, das Büro ist irgendwie auf demselben Flur wie das Büro anderer Chefs oder irgendwie. Ja, also ich finde persönlich intern, ich glaube ab einer gewissen Größe, weißt du, wenn du so einen paar hundert oder besser noch ein paar tausend Mitarbeiter hast, und dann kennst du die Leute auch nicht mehr persönlich. Aber so vor allem bei kleineren Firmen, ja, ich finde es persönlich schon angemessen, eigentlich das außerhalb zu haben. Einfach auch nur, weil meiner Erfahrung nach das System besser läuft, weil die Angestellten dann da eher das Vertrauen haben, mal Kontakt aufzunehmen. Also intern, ja, denkst du immer so. Ich habe auch schon ganz komische Stories gehört, ne, wo jemand quasi dann zu der Vertrauensperson ging und da Vertrauliches erzählt hat und das dann, ja, anderweitig plötzlich bekannt war, ne? Also das ist, ja. Das ist natürlich dann eine Frage der persönlichen Professionalität. Also das heißt jetzt nicht, weil Einzelne besonders schlecht machen, dass man das nicht so machen soll. Aber ich habe das Gefühl, es ist erfahrungsgemäß schon eine gute Sache, das extern zu geben.
Also wenn die Verschwiegenheit nicht gewährleistet ist, dann bricht das ganze System. So
Ja.
bröckelt dann und bricht zusammen.
Ja. Drückt ziemlich schnell zusammen, würde ich sagen. Ja.
Und dann geht's ja nochmal, wenn man das so
Weil
abfilmt.
nur schon extern, tut mir leid, aber nur schon extern, also wir machen das ja auch mit unserer Firma, und da höre ich schon ab und zu, sagt man mir, ja, aber ihr seid ja von der Firma bezahlt.
Ja.
Weißt du, schon da ist das Vertrauen nicht ganz einfach,
Ja.
weil die Leute meinen, okay, wir sind von der Firma bezahlt und wir arbeiten im Sinne der Firma, aber das ist nicht so. Also natürlich sind wir von der Firma bezahlt, wir alle, ne? Also alles, was die Firma macht, ist logischerweise von der Firma bezahlt. Die Person hat auch ihren Lohn von der Firma. Aber das heißt nicht, dass man nicht gut arbeitet, ne? Und also das Mandat ist klar und transparent, und in dem Rahmen arbeitet man, ne?
Dazu gehört dann ja auch, dass man diese Verschwiegenheitspflicht gut kommuniziert,
Ja.
ja, und vor allem, dass es das Unternehmen auch erlaubt, dass man das, was man macht, nicht, also mal an die Stabsstelle liefert, meldet, sondern das bleibt, also es ist auch fürs Vertrauen, großes Vertrauen muss da sein in diesen Dienstleistern, der das macht, dass er
Ja.
nicht weitermelden muss. So. Und darauf dann wiederum vertrauen, dass man unternehmensintern verschwiegen ist. Das ist, wenn das da ist, kommen schwierige Sachen vielleicht nicht
Ja.
zu machen, wenn man das so macht.
Okay, also das heißt, wir haben jetzt die Unterstützung des Vorstands, wir haben die Stabsstelle, jetzt bin ich Mitarbeiter in dieser Firma und habe das Gefühl, dass mein Direktor Vorgesetzter mich mobbt.
Ich würde es mal noch mal was
Ja.
einschieben dazu.
Ja.
Also was wir brauchen, sind auch Verfahrensstandards. Also wie ist der Lauf, wenn sich jemand intern meldet oder extern meldet? Wir brauchen eine Qualitätssicherung dabei. Und wir brauchen auch eine Auswertung dessen. Weil damit so ein System auch auf Dauer aufrechterhalten wird, muss man im System, im Vorstand abrechnen können und sagen, so und so viele Fälle wurden mit so und so viel Aufwand bearbeitet. Und an irgendeiner Stelle muss sich das auch in Zahlen widerspiegeln.
So ein Jahresbericht, ne?
Im Jahresbericht und nach ein paar Jahren muss man das sehen. Man kann es ja auch an solchen Sachen sehen, wie vielleicht Fluktuationen oder Krankenstand. Das ist das, was dann so mehr auf der Hand liegt. Also da würde ich noch mal richtig Wert drauf legen, dass man das erfasst. Sonst ist es nicht überzeugend, weil so ein Konfliktmanagementsystem kostet ja auch Geld, ne? Dabei, das sollte man ja nicht vergessen. Und wir haben jetzt hier, wenn wir die Grundannahme, dass es hohe Kosten gibt, die sind ja auch untersucht worden in Konfliktkostenstudien von großen Unternehmensberatungen, dass es Geld kostet. Jetzt, aber irgendwo muss man unterm Strich herauskommen, dass man was gespart hat. Weil sonst verwässert das und dann macht es nicht weiter. So.
Ja.
Das wollte ich, darauf würde ich, würd ich nochmal großen Wert legen.
Also es heißt, du machst dann quasi Berichte, oder du empfiehlst das, Berichte zu machen einerseits Anzahl Fälle und vielleicht so ungefähre Typologie muss ja auch vertraulich bleiben, ne? Nicht, dass man da rückschließen kann, wen betrifft das, aber halt, dass man quasi aufzeigen kann, ja, was für Fälle es gab während dem Jahr und wie viele. Und dann würdest du das auch noch finanziell berechnen?
Du
Was?
musst, an irgendeiner Stelle muss man auch zeigen können, dass es einen Nutzen gibt, dass es einen Nutzen gebracht hat.
Ja.
Man kann ja intern auch berichten, also ohne Namensnennung, und man weiß ja nicht, wo man alles, wenn man extern arbeitet, wo man alles gearbeitet hat. Man kann ja auch sagen, da gibt es Personen, die wurden gehalten. Und grundlegend ist es doch auch so, also wenn wir die eskalierteren Fälle nehmen, die sind ja dann im Unternehmen auch bekannt. Und wenn die bearbeitet wurden, und zwar so bearbeitet wurden, dass es für das Unternehmen von Vorteil war. Also man braucht auch vielleicht solche Leuchttürme. Also das eine
Ja.
sind diese kleinen Eskalationsstufe, sag ich mal so 1 bis 3. Und dann gibt es ja welche, die kennt eigentlich das halbe Unternehmen sozusagen,
Ja.
wenn mal los ist. Und
Das
wenn
sind die
es
heißen dann, die
gelingt,
heißen Konflikte.
ja, wenn man dann, wenn es gelingt, solche Konflikte besser zu bearbeiten, als man es vorher vielleicht getan hat, oder durch externe oder durch die Konfliktlotsen, dann hat man eine Wahrnehmung des Systems. Und in dem Sinne,
Ja.
die müssen wir gut weitermachen.
Das sind dann immer Annäherungs- und Schätzwerte, ne? Man kann sich
Ja.
sagen, so ein Fall wie dieser Konflikt, der hat in irgendwie 3/4 der Fälle sonst zu Prozessen geführt. Die Prozesse haben uns im Schnitt, keine Ahnung, 50.000 Euro gekostet.
Ja.
Dieser hier hat uns 2.000 Euro gekostet durch Mediation oder 3.000 oder was auch
Ja,
immer.
ja.
Ne? Sind dann halt immer, das ist immer das Problem, ne? Dass man die Kausalität nicht wirklich aufzeigen kann mit Sicherheit, ne? Das ist mal ein Punkt. Ja, kann ja nicht sagen, weißt du, es gibt ja jemand, keine Ahnung, jemand ist krank, geht zum Arzt, wird gesund, ist wieder da, quasi der Lohn. Einmal zahlst du und ist er nicht da, einmal zahlst du und ist er da, das ist ja viel fassbarer, ne? Ja. Genau, also man muss gar quasi so Schätzwerte annehmen und vielleicht, und das erzähle ich eigentlich oft und das ist so etwas, das ich gerne promote, ist, dass man vielleicht so buchhalterisch Konflikte irgendwie aufnehmen sollte in den Firmen. Weil dann kann man das eben dann irgendwann mal vergleichen. Also es gibt ja langsam so Ansätze, eben die KPMG-Studie zum Beispiel und noch ein paar andere, wo man jetzt so Faktoren hat, wo man sagen kann, wie und was man Ausfälle messen kann und Durchschnittswerte und so weiter. Und eigentlich fände ich es gut, wenn Firmen das in die Buchhaltung aufnehmen und sagen, dieses Jahr hatten wir X Konfliktkosten, weil sonst versteckt sich das Ganze in irgendwelchen Rechtskosten oder Gesundheitskosten. Eigentlich sind es ja Konflikte, ne? Also. Und dann kann man auch über die Zeit vergleichen. Dann kann man sagen, nach 3 Jahren nach Einführung des Konfliktmanagementsystems haben wir so und so viel weniger Konfliktkosten. Na, dann, ja, aber es ist, glaube ich, ein weiter Weg bis dahin, ne?
Ist erst ein weiter Weg, aber eine Sache, vielleicht an einem Beispiel, das nochmal zu machen. Wenn man reinkommt und wir haben ja viele Konflikte in Systemen, die sich wenig mit Konfliktbearbeitung beschäftigen, sondern wo es irgendwo hochploppt. Und ich habe es ja in anderen Podcasts schon erzählt, gerade in den letzten Jahren gerufen, wo es eigentlich schon viel zu spät ist. Also wo ich reinkomme und auch der Geschäftsführer sagt, na ja, wir probieren's, aber es steht schon an, es stehen schon die Entlassungen von hohen in hohen Führungspositionen an. Man probiert es nur noch mal, aber die sind schon auf einer neuen Stufienskala, die sind schon auf Stufe 8. Das heißt, man probiert's, und das ist ja eine Folge davon, dass man Jahre vorher nicht hingeschaut hat, dass man das nicht thematisiert hat, dass man diese Kultur nicht hat, sich einfach an einen Tisch zu setzen und zu schauen, wo hängt es hier, was geht nicht, Und hier muss jetzt was gemacht werden. Und insofern, wo es das alles nicht gibt, da lässt man es laufen und das wird sich schon lösen. Löst sich aber nicht. Dann sind eben beide Geschäftsführer oder Chefärzte oder wie auch immer in der Position, wo nur noch einer gehen kann. Und das finde ich eine schwierige Geschichte. Und da kann man was tun.
Ja, ne.
Und deshalb erscheint, also wenn man dann einsteigt und dann merkt, solche Konflikte kommen jetzt nicht mehr so vor, dann ist das auch was zum Anfassen.
Ja. Und vielleicht, weil das auch wichtig ist zu sagen, vielleicht auch kleinere Firmen haben dann Angst, okay, da machen wir jetzt Konfliktmanagementsystem, das kreiert Kosten und so weiter. Ja, also gewissermaßen die Einführung, also das sind ja meistens jetzt nach meiner Erfahrung nicht hohe Kosten. Da hast du mal einen Sensibilisierungsvortrag oder sowas, du schreibst einen Vertrag und je nachdem, wenn du jetzt nicht jemanden gleich direkt anstellst, was dann eher bei ganz großen Firmen ist. Aber ich habe so das Gefühl, die Einführung sind eigentlich so, die Investitionen eigentlich überschaubar. Aber, und ich glaube, das muss auch den Menschen bewusst werden. Eigentlich hast du ja sofort eine Reduktion von Kosten, weil, wie du es gesagt hast, ne, in jeder Firma gibt es Konflikte. Folglich, in jeder Firma gibt es Konfliktkosten. Auch wenn es jetzt nicht speziell eskalierte Konflikte sind, die jeder sieht, wie du sagst. Einfach, weil man sich nicht gut versteht, weil es schlecht läuft zwischen zwei Teams, weil man Kunden verliert, weil man den Deadline verpasst und so weiter. Und ich glaube, das kann man eben schwierig beziffern, aber dass man bei der Einführung so eines Konfliktmanagementsystems eigentlich ab dem Tag spart man Kosten, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das kann man ja ganz einfach schon aufsetzen, indem man ein Pool, es sagt ja einfach, eingangs mal zu schauen, wer ist denn hier, wer hat schon alles, eine Ausbildung, eine Supervision, Coaching oder Mediation. Wenn man so einen Pool bildet und diesen Pool veröffentlicht im Intranet, und dann können sich Personen gegebenenfalls jemanden aussuchen, mit dem sie arbeiten würden. Und parallel dazu, aus diesem Pool bildet man auch mal Konfliktmanager heraus, im Sinne von, das sind vielleicht sowas wie ebenso wie Konfliktlotsen. Die sind dann ansprechbar. Und man kann auch wählen, wen man geht. Und die Prinzipien werden veröffentlicht, dass die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Jetzt muss man noch mal gucken, wie verrechnet man das, wenn Mitarbeiter auch solch eine Funktion wahrnehmen. Das kostet dann etwas Geld. Ich habe aber auch schon in großen Konzernen erlebt, dass es Enthusiasten gibt, die das einfach gern machen, sozusagen als Überstunden. Also ja. Das kann man nicht, sollte man nicht so propagieren, aber die gibt's eben. Auch so kann man, so kann man mal anfangen, mit dem Ganzen.
Ja, ich war mal im Mediationspool von den Bundesbehörden bei uns, als ich in Genf bei einer Stiftung gearbeitet habe, die vom Bund gegründet wurde. Das war ein Pool, der war, ich glaube, beim Innenministerium angesiedelt, aber es ging eigentlich um die Koordination. Und da konnten sich Mediatoren, egal von wo, von den Behörden melden für diesen Pool. Und dann haben wir Mediationen angeboten und Leute von anderen Behörden konnten dann auslesen, genau wie du sagst, nur aus dem Pool. Die lesen sich einen Mediator, Mediatorin aus. Und das ging dann für uns auf die Arbeitszeit. Also es hat eigentlich keine, es kreiert vielleicht Kosten dort, wo du fehlst, ein paar Stunden, weil du die Mediation machst. Oder allenfalls machst du es auf Überzeit, ne? Oder wie auch immer. Aber das hat jetzt keine direkte Fakturierung auf alle Fälle ausgelöst. Es war dann quasi für die Leute von den Behörden, die das in Anspruch genommen haben, war das kostenfrei. Und ich habe auch nichts verrechnet. Also niemand hat das verrechnet. Es ging einfach auf die Arbeitszeit. Ne?
Dann, weil du ja vorhin gefragt hast, das wäre so interne Konfliktbearbeitung, ne? Dass wir Personen haben, wenn jemand sagt, ich werde gemobbt. Beim Mobbing ist von der Rechtslage ja nochmal ein bisschen schwieriger.
Ja.
Aber jemand hat ein Problem mit XY. Dann geht er vielleicht zum Konfliktlotsen, Konfliktmanager, wenn der ausgewiesen ist. Oder man hat es und der hört sich das an und sagt dann, mach mal so und so vielleicht. Oder oder gucke in den Pool und dann suchst du dir jemanden und der organisiert das. Das wäre das eine und das zwei, und die, der andere Weg wäre, jemand sagt, oh, das ist aber schon eine ganz schwierige Geschichte, das können wir jetzt nicht intern machen. Ja. Das ist, ich sage mal so, auf der Stufenskala ab Stufe 4 sollte es eher jemand von außen machen oder jemand vielleicht von einem anderen Standort des Unternehmens, weil, weil das Misstrauen da ist, ob da sind Menschen sensibler ab Stufe 4 für alles, was um sie herum passiert.
Ja.
Und dann sucht man sich eben jemand von außen beziehungsweise von einem anderen Standort und dann, ja, dann wird das so bearbeitet. Das wäre so idealtypisch beschrieben.
Also das heißt, dass dann je nach Unternehmung hat man dann entweder den Konfliktlotsen oder den Pool oder beides. So diese drei Modelle im Prinzip.
Ja.
Okay. Ja, jetzt wenn ich das durchspiele, ich habe einen Konflikt mit meinem Chef, dann gehe ich, sagen wir mal, zum Konfliktlotsen oder ich kontaktiere halt eine Person von dem Pool.
Ja.
Was passiert dann?
Ja, jetzt gibt's ja, der müsste jetzt ja entscheiden, also diese Person müsste zuhören und dann entscheiden, welches Verfahren hier angemessen wäre. Das könnte auch sein, auf der ersten Ebene einfach ein Beratungsgespräch. Versuchen Sie mal so und so und so sich zu verhalten. Oder haben Sie schon mal mit XY darüber gesprochen? Suchen Sie mal dieses Gespräch. Und dann kann man, und dann wäre die nächste Geschichte, dass man, also Beispiel Mediation, dann tritt man an den Chef heran, also der Konfliktlotse, und redet mal mit ihm, wie das so läuft in seinem Team. Und gegeben und in, man kann ja einfach, also man muss ja nicht sagen, Meier war bei mir und hat mir erzählt, was sie so alles hier anstellen. Sondern man kann ja auch mal hingehen und sagen, es sind hier bestimmt, irgendwas funktioniert ja nicht, haben wir von X und Y, aber ich habe mich so gehört. Können Sie mal, können wir mal darüber reden? Oder wir machen einfach, oder einfach dann einen Teamentwicklungsworkshop oder so, sowas anzubieten. Oder man kann ja auch einfach auf die Sorgen aufnehmen und mit ihr dieses Gespräch führen. Also das, die ganz wichtige Sache ist ja, dass wenn Meier zum Konfliktlotsen kommt, man nicht, also dann bestimmt Meier, wer noch davon was erfährt. Wenn Meier sagt, das möchte ich nicht, dann wird das auch so nicht stattfinden. Also hier besten auch, glaube ich, nochmal die Verschwiegenheit wichtig.
Ja.
Dann muss man Wege finden, wie man da interveniert. Ob man das im Team macht oder ob man die Führungskraft anspricht oder die auf irgendeine Art und Weise zusammenbringt. Es gibt ja auch diese einfache Geschichte, dass niemand vom anderen was weiß, sozusagen. Wie komme ich besser zurecht? Und dann verändern die plötzlich ihr Verhalten, aber wissen gar nicht, wo es herkommt.
Moment mal, das heißt, du machst quasi eine Mediation, eine Shuttle-Mediation?
Ja.
Aber ohne, dass die beiden wissen, dass sie in einer Shuttle-Mediation sind.
Da würde jetzt jemand sagen, ah, das ist aber rechtlich nicht okay. Ich würde das dann auch, ich würde es in der Mediation nennen. Weil,
ja, okay. Ah, das habe ich so jetzt noch nie gehört, gar nicht überlegt. Das tönt auf alle Fälle mal spannend.
Ja.
Okay, das heißt, du machst quasi eine individuelle Konfliktberatung, Konfliktcoaching.
Ja.
Mit zwei Personen, die zusammen im Konflikt sind. Ja, es ruft schon ein paar Fragen auf, aber ja, okay.
Sag mal.
Ja, ich frage mich dann, weißt du, wie, also ich finde es jetzt nicht irgendwie rechtlich so nicht, aber so problematisch, weil eben, also Mediation nennen wäre jetzt wahrscheinlich schwierig, ne? Je nach Vorgaben von den verschiedenen Vereinen und Verbänden. Aber wo ich eher die Schwierigkeit vielleicht sehen würde, also wie konkret kannst du irgendwann, glaube ich, irgendwie wird das dann offensichtlich, ne? Je nachdem, wie du dann sprichst mit der Person und was du mit der diskutierst, plötzlich wird sich die Person sagen, ja, aber wie kommen Sie jetzt darauf? Woher wissen Sie das? Weshalb? Weißt du, irgendwie merkt die ja, da geht was und Tag vorher haben mir der Konfliktcoach davon gesprochen. Irgendwie ist das komisch, ne? Weißt du, und die Angst vielleicht, also ich überlege jetzt, während ich spreche, ne? Das ist spontanes Sprechen quasi, während wir überlegen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Person dann vielleicht irgendwann das Vertrauen verliert, wenn sie sich plötzlich denkt, aber da geht was im Hintergrund.
Ja, das muss man so machen, dass dass das nicht entsteht.
Dass das nicht passiert, ja, okay.
Ja, ansonsten muss man es ganz klar und transparent kommunizieren. Nur oftmals ist es doch so, wenn eine Person ein schweres Problem hat mit einer anderen Person, dann ist das nicht, wenn das nicht ein extrem introvertierter Mensch ist,
Heißt immer gegenseitiger.
dann wissen es auch noch andere.
Ja.
Und das kann man einfach aufnehmen
Ja.
und dann entsprechend ansprechen. Das wär mein
Okay.
Blick darauf.
Ja, okay.
Es ist, also wenn jemand einen Konflikt hat, wo er im Unternehmen Beratung beansprucht, dann ist das nicht so, dass nur diese Person es weiß, dass sie ein Problem hat.
Naja, eindeutig, das bestimmt, ja.
Und dann,
Die andere Person weiß es auch, ne? Das auch,
ja,
ne?
und dann muss, dann kann man das auch anders einstellen.
Na, okay.
Und gibt ja einen transparenteren Prozess und kann ja, wenn die Person es freigibt, kann man auch sagen, so, ich würde mal mit Ihnen darüber sprechen. Maya ist zu mir gekommen. Ich würde Sie jetzt nicht weiter an einen Tisch setzen wollen gleich. Wie geht es Ihnen denn mit Maya? Wenn Maya dem zustimmt, sozusagen.
Ja.
Geht denn?
Ja, dann vielleicht sagen wir noch, wie lange dauert sowas, so eine Einführung von so einem System? Vielleicht für die Unternehmen, die uns zuhören, die sagen, ja, tönt ja ganz spannend. Mit was muss ich da rechnen? Also es braucht da intern schon ein bisschen Investition, also jetzt nicht finanziell, ein bisschen Zeitaufwand nehme ich an und
Zwei,
ja,
drei Jahre.
2, 3 Jahre.
Ja, das ist ja
Wow.
schon allein den Vorstand dazu zu bringen, ja zu sagen und das auch von der Haltung her. Das dauert schon, da muss man schon ein paar Mal vortragen.
Okay.
Das geht das einsehen. Also sagen, ja, das könnte uns helfen. So, dann die Person zu finden, die bereit sind, untersuchen, wie sie können, sagen wir mal jetzt das mal als Stabsstelle bezeichnen. Dann die Schulung der Führungskräfte, das geht ja, also das dauert ja auch nochmal über ein Jahr, ne? Also die kann man ja nicht einfach ein paar Tage rausnehmen überall, sondern das muss in vielen Stufen so laufen. Und dann diese Mediatoren zu finden, mit denen gemeinsam darüber zu reden. Oder wie es machen, so, damit es nicht so auf Mediatoren kommt. Ne? Mediatoren, Supervisoren, Coaches im Unternehmen, die es intern gibt. Die müssen ja auch noch, man muss ja Verfahren entwickeln und wie die zusammenkommen, dass die sich austauschen über das, was sie so gemacht haben. Man muss eine regelmäßige, also in größeren Abständen Supervisionen machen für diese. Also es müssen bestimmte Verfahren aufgebaut werden. Ein gewisser Zusammenhalt all derer, die sich um Konflikte im Unternehmen kümmern. Bis das funktioniert, das dauert.
Also das heißt, diese 2, 3 Jahre, ein großer Teil ist diese Haltungsänderung, dass der Vorstand das überhaupt mal will. Aber das heißt dann quasi ganz konkret, ne? Also du kriegst von der Firma eine Anfrage von einer spezifischen Person in der Firma, sagen wir mal die Person, die zuständig ist für HR
Jetzt
und
sind wir
sagt, extern, genau. Und dann, und die sagt dann, ja, ich möchte gerne da was einführen, aber irgendwie der Vorstand ist so ein bisschen unsicher und so. Kommen Sie mal vorbei, erklären Sie das mal und so. Und dann hast du quasi, also diese Person, das ist vielleicht ein Vorstandsmitglied, nimmt sich quasi dich als Alliierten, um das zu erklären und
ja.
diese Bewusstseinswerdung herbeizuführen und dann, okay. Und dann nach 2, 3 Jahren sagt irgendwann der Vorstand, ja, tönt eigentlich ganz gut, machen wir, ne?
Machen wir weiter. Also,
okay.
Ich meine, das Erste ist ja, den Vorstand zu gewinnen.
Ja.
Und das in die Strategie des Unternehmens auch einzubauen.
Ja.
Und dann wird's gebaut.
Genau. Und das Bauen, das dauert dann wie lange?
Na, das würde ich jetzt mit den 2-3 Jahren insgesamt sehen.
Ah, okay, das ist, ja. Okay. Ja, spannend, Gernot.
Ja.
Was können wir noch austauschen?
Ich wollte vielleicht gar nicht noch mal was Neues, sondern eher zu sagen, das System muss durch Macht gestützt werden.
Ja.
Das halte ich für das Allerwichtigste.
Ja.
Wenn es nicht machtgestützt ist, sondern nur, sagen wir mal, Enthusiasten, die es gerne machen würden und auch können, das läuft sich irgendwann tot. Es muss jemand dahinter stehen, der Entscheidungsmacht hat und das stützt und vorantreibt. Das wäre für mich der Kern des Ganzen.
Weil es ja vielleicht, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen, vielleicht ganz kurz das noch, aber machst du dann auch quasi Empfehlungen, weil also das eine sind ja so diese spezifischen Konflikte, ne, hier ein Problem, da ein Problem, lösen wir und dann geht's weiter. Aber dann gibt's ja auch systemische Probleme, ne, wo du eine gewisse Abteilung hast, wo halt irgendwas schief läuft und dann hast du irgendwie 70% aller Fälle sind da. Und dann, also so ist zumindest meine Praxis, immer mit der Einhaltung der Vertraulichkeit und so weiter, aber dass man das auch aufzeigen kann, ne? Dass man sagt, hier gibt's ein systemisches Problem, so es ausschaut, und dann macht man Vorschläge, irgendwie wollen sich das so und so angehen, irgendwelche, was auch immer, Organisationsentwicklung, was auch immer dann da braucht. Und dafür brauchst du natürlich dann die Unterstützung des Vorstands. Also nur schon vorher natürlich für den Aufbau. Mhm. Aber wenn du dann in dem Moment die Unterstützung des Vorstands nicht hast, dann geht einfach nichts mehr. Dann geht das systemische Problem weiter.
Ja. Also brauchst eben auch Akzeptanz für das, was du, wenn du Organisationen verändern willst, also kleinere Untersysteme, Abteilungen, dann braucht man auch von oben Akzeptanz, für deine Kompetenz, dass du, was du erarbeitest, gemeinsam, dass das auch sinnvoll ist, ja.
Ja. Ja, ich schön.
Mach mal so, es darf nicht ein, um es mal ein bisschen abfälliger zu sagen, so reine Friedensstifter sind dort auch nicht so, am richtigen Platz, ne? Also es geht um ökonomische Effizienz und um guten menschlichen Umgang, weil das hängt ja immer noch zusammen.
Ja. Ja, und du hast, glaube ich, auch erwähnt, auch noch der Reputationsaspekt, ne, ist auch wichtig. Heutzutage, ja, also ich habe schon Situationen gesehen, da weiß man in der bestimmten Industrie, dass dort und dort ist schwierig, ne? Viele Konflikte, viel Stress, Überlastung dauernd und so kriegst du einfach nicht die guten Leute.
Ja, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber so als Stichwort für alle Zuhörer, Zuseher, ist ja immer, dass das etwas ist, was, oh, was ist jetzt gerade los?
Wie war's so?
So, die Kunden, es ist ja die eine Mitarbeiterbindung, wenn man schon bei der Einstellung sagt, wir haben solch ein System, wir haben ja viele Ansprechpartner dafür, damit es gut unter Mitarbeitern zugeht. Und da, wir haben Personen, die sie dabei unterstützen. Das ist ja doch noch relativ selten, dass man nicht immer zum Betriebsrat läuft, sondern es gibt auch andere
Orte. Ein Argument, für gute Anstellungsbedingungen. Ja, gut, Gernot. Spannend wie immer. Wir haben noch ein paar Themen in Planung. Also wir werden hier weitermachen und uns bald schon wiedersehen. Und ich freue mich schon darauf. Ist wirklich immer spannend. Schöner Austausch immer mit dir. Was steht sonst bei dir so an? Hast du die Mediationstage? Hast du sonst was zu teilen?
Ja, jetzt Ende August wird der Podcast noch bis dahin. Ende Juni. die letzte Woche, 23. bis 25. Juni, die Steinweiß-Mediationstage in Leipzig. Von früh bis abend Workshops, und da, die sind nicht nur für Mediatoren gedacht, da kommen viele, auch für Unternehmer.
Machen wir ja, super Programm,
habe ich. Im Juni ist vielleicht nochmal wichtig. Und zeigt mein Hinweis, unsere Planung geht ja nochmal darum, dass wir nochmal interkulturelle Mediation fokussieren und explizit Konfliktkosten, wie sie so entstehen, also die Weichen und wie man da entsprechend damit umgeht, glaube ich, das sind nochmal. Das bringen wir ja letztlich in jedem Podcast. Es wird mal über Zeit, dass wir da mal tiefer machen.
Ja, machen wir. Super, danke, Gernot.
Gut, ich danke dir ganz
bald. Bis bald, gute Zeit. Ja. Tschüss.
Gut, tschüss.
Um nichts zu verpassen und uns zu unterstützen, abonniert den Kanal und teilt unseren Podcast. Danke.